SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema der Studienkompass Folge 10 Paläontologie. Wir bringen in der SWR 2 Aula eine Reihe, gedacht für Schüler und Schülerinnen, die das Abi endlich hinter sich haben und die sich nun fragen, was soll ich, wenn es auf die Uni geht, eigentlich studieren? Wir wollen bei der Beantwortung der Frage helfen. 11 Aula-Autoren und Autorinnen geben jeweils Auskunft über ihr Fach, zeigen, was man mitbringen muss, um es zu studieren, was man mit dem BA oder MA anfangen kann, wie das Studium genau aufgebaut ist. Es geht um Grundlagenfächer, um Chemie, Mathematik, Germanistik, Physik. Alle Vorträge sind auch online abrufbar. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage swr2.de/studienkompass. Heute geht es um die Paläontologie und Paläoanthropologie. Ich begrüße Professor Friedemann Schrenk vom Senckenberg Forschungsinstitut Frankfurt am Main zum Gespräch. Herr Schrenk, wie sind Sie eigentlich zur Paläontologie gekommen?
Ich bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und habe also schon in meiner frühesten Kindheit Fossilien gesammelt. Also Ammoniten gibt es da. Damit habe ich dann schon die ganze Familie beglückt zu Weihnachten, zu Ostern und so weiter.
Die haben sie verschenkt.
Ja, natürlich. Die liegen aber heute noch bei meiner Mutter ums Haus rum. Ja, die Versteinerungen. Ja, aber mich hat das fasziniert, weil man ja etwas sieht, was noch nie ein Mensch vorher gesehen hat. Ja, wenn man zum Beispiel so einen Stein aufschlägt, kommt Fossil raus, hat noch nie irgendein anderer Mensch jemals vorher gesehen. Und erst sehr viel später habe ich dann eigentlich gedacht, das ist genau das, was mich interessiert.
Waren Sie auch interessiert an Dinos?
Also enthusiastisch war ich nicht, weil ich habe nie Dino-Knochen gefunden, ja, sondern ich war nur eigentlich überrascht, ja, dass es eben doch ständig neue Entdeckungen gibt. Und das ist auch klar. Man muss ins Gelände gehen, ja, muss dort Geländearbeit machen. Und ich war immer gerne in der Natur draußen, bin ich heute auch noch. Ich arbeite jetzt in Afrika überwiegend, ja. Und also das ist eigentlich das, was an diesem Beruf auch ganz besonders Spaß macht.
Wie oft graben Sie? Also Sie haben gesagt, Sie sind sehr lange Zeit in Afrika.
Ja, wir sind manchmal wochenlang da, also am Stück, so 4 bis 6 Wochen dauert so eine Kampagne. Das ist nicht nur Graben, das ist natürlich auch erstmal Oberflächenbegehung. Und wir müssen ja sowohl die Stellen finden, ja, wo diese Fossilien dann herauswittern, als auch die Fossilien dann interpretieren. Das sind zwei völlig verschiedene Zugänge. Und das ist eigentlich schon das Besondere an diesem Job, ja, dass man eben sowohl Geologie, ja, also Gesteinskunde, lernen muss und andererseits dann Anatomie, ja, um dann eben diese verschiedenen Fossilien auch interpretieren zu können.
Okay, diese zwei Seiten werden wir nachher noch ein bisschen differenzieren, ja. Auch das Fach nochmal. Also wenn man nach Afrika fährt, um dort zu graben, wie steckt man sozusagen im Vorhinein das Terrain ab? Also wie stellt man fest, da könnte was sein und wir werden nicht umsonst graben?
Man kann natürlich Fossilien nur in Schichten finden, die das richtige Alter haben für diese Fossilien, die man finden will. Also wir suchen zum Beispiel Reste von Urmenschen. Ja? Da brauchen wir nicht in Gebiete zu gehen, die älter sind als 5 Millionen Jahre. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist, man braucht Sedimente, also Ablagerungsgestein. Ich brauche auch nicht, wenn ich Fossilien suche, in vulkanische Gebiete zu gehen oder ins Grundgebirge, ja, sondern ich muss Sedimentgesteine haben, also eine ganz bestimmte Gesteinsart, weil nur dort Fossilien überhaupt gefunden werden. Das heißt, ich muss wissen, wie diese Gebiete geologisch beschaffen sind und wie alt sie sind. Dann muss ich noch annehmen, ja, dass es auch Verwitterungsstellen gibt, also zum Beispiel Flüsse, die durchwittern. Ja. Und das sehe ich auf Satellitenfotos. Also heute machen wir das fast immer mit Google Earth. Das funktioniert wunderbar.
Ach so, okay.
Dass wir Gebiete suchen, wo möglicherweise, wenn wir wissen, wie alt die sind, wo ja, dann auch Fossilien zutage treten können.
Ich kann mir vorstellen, das ist eine Arbeit, die sehr viel Geduld benötigt. Sie graben 10 Tage und finden nichts, da muss man halt durchhalten und
also
weitermachen.
Gut, wir graben ja auch kein großes Loch, sondern wir machen Oberflächenbegehungen. Also graben tun wir sehr selten, sondern wir machen Oberflächenbegehungen und schauen, wo dann Funde an der Oberfläche liegen. Also die Funddichte, die schwankt, also meistens ist das so ein Fragment pro Quadratkilometer. Das ist dann so ein halber Zahn oder ein Viertelfinger. Und da muss man dann natürlich schon mal ein paar Tage jeden Quadratzentimeter absuchen. Und wir hatten auch schon Zeiten, wo wir also 2 Wochen jeden Quadratzentimeter abgesucht haben und nichts gefunden haben. Da muss man dann halt Spaß haben, da durch die Landschaft zu streifen.
Ja, das meinte ich ja. Also Quadratkilometer, ja, und einen Zahn finden,
Ja, aber das ist... mir macht es ja Spaß, da im Gelände zu sein, unabhängig davon, ob ich etwas finde oder nicht. Ja, also da ist es schön warm meistens, ja, und es sind nette Leute dabei. Und überhaupt ist es so, da braucht man schon auch gesunden Menschenverstand und vor allem auch soziale Kompetenz. Denn wir leben ja dann auch in Camps, ja, zum Beispiel 6 Wochen lang, ja. Und wenn ich Leute suche, die da mitfahren, dann brauche ich keine Menschen, die Nobelpreisverdächtige Forschung machen, sondern ich brauche Menschen mit gesundem Menschenverstand, die also ein Auto reparieren können oder einen Reifen wechseln oder sowas, ja, und auch mit anderen zusammen in einem Camp für 6 Wochen leben können. Ja.
Und kochen können wahrscheinlich auch.
Na, ne? Also Kochs leisten wir uns meistens, also einen Koch oder 2 Köche, aber es schadet nichts, wenn jemand praktisch veranlagt ist.
Herr Schrenk, wir reden jetzt über Ihr Fach Paläontologie. Da sind also 2 Dinge für mich drin, einmal das Palä und einmal die Ontologie. Da ich Philosophie studiert habe, ist mir Ontologie relativ, ich könnte mir das ableiten. Es geht um das Seiende, ja, um das Lebende. Und Paläo, rückwärtsgewandt.
Genau, das ist das Alte. Also in der Paläontologie geht es um ehemalige Lebewesen. Ja, das können jetzt Tiere sein, Pflanzen. Selbst Menschen können das sein. Da nennt man das Paläoanthropologie. Das ist mein Spezialgebiet. Aber es geht darum, dass das Lebewesen sind, von denen wir eben nur noch Fragmente zur Verfügung haben. Und zwar meistens sind das, also bei Wirbeltieren sind das Knochen und Zähne, das sind die härtesten Bestandteile im Körper. Und wer sowas schon mal gefunden hat, weiß, diese Fossilien sind völlig stumm, die sagen nichts, wenn man sie findet. Ja, hängt auch kein Zettel dran, wer war ich, wie habe ich gelebt, sondern das ist das, was wir eigentlich rausfinden wollen. Und das heißt, wir gehen da durchaus kriminalistisch vor, weil wir eben nur noch ganz kleine Spuren haben. Und aus denen wollen wir jetzt rückwärts praktisch rekonstruieren, wie die Lebewesen gelebt haben. Also in welcher Umgebung. Das heißt also, ein Lebewesen an sich hat ja eine Konstruktion, eine biologische, die zu verstehen, da braucht man dann anatomische Kenntnisse. Allerdings lebt dieses Lebewesen auch in einer bestimmten Umwelt. Ja, das sind dann die ökologischen Beziehungen. Und drittens entwickeln sich Lebewesen im Lauf von vielen Millionen Jahren. Nennt man Evolution. Das heißt, da gibt es also auch Entwicklungen drin, die man nachvollziehen kann. Ja. Wir haben ja eine bestimmte Biodiversität heute. Ja.
Also Artenvielfalt.
Eine Artenvielfalt, die wir ja dabei sind zu zerstören. Und die Frage ist schon, welche Zusammenhänge gibt es auch zwischen den verschiedenen Organismen und den Lebewesen? Ja? Wie werden die beeinflusst, zum Beispiel durch Klimaveränderungen? Das können wir rückwärts gesehen studieren, denn es gab ja eine große Anzahl von Klimaveränderungen, auch Klimakatastrophen, auch natürlich ausgelöste. Und wir können da lernen daraus, was mit uns und mit unserer eigenen heutigen Umwelt passieren wird. Ja? Und wir sind ja dabei, die Umwelt sehr stark zu beeinflussen. Und zwar innerhalb kürzester Zeit führen wir jetzt also dramatische Änderungen im Klima selber durch. Ja. Das heißt, das ist eigentlich ein Verständnis von der Geschichte, ja, brauchen wir, um zu sehen, wie es weitergeht.
Wir nehmen jetzt mal an, ich habe mein Abi gemacht und möchte Paläontologie studieren. Und ich gehe zu Herrn Schrenk. Brauche ich dann eine möglichst gute Abi-Note oder ist das sozusagen?
Also eine möglichst gute Abi-Note kann ja nicht schaden. Ich hatte aber keine besonders gute. Also in der Geologie, Paläontologie, wo man wahrscheinlich am ehesten landen wird in diesem Fach, ja, das ist in Deutschland kombiniert. Und zwar deswegen, weil die Paläontologie in Deutschland auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geologie entstanden ist. Also die Paläontologie als eigenständige Wissenschaft ist letztendlich, wenn man so will, auf der Schwäbischen Alb entstanden. Denn da hat Herr Quenstedt schon vor Hunderten von Jahren festgestellt, dass die Ammoniten, ja, die dort gefunden werden, dass die sich im Laufe der Zeit verändern. Ja, also alle 50.000 Jahre eine neue Ammonitenform. Und das wurde dann benutzt, um eine relative Datierung der Schichten zu machen. Und deswegen ist die Paläontologie eben auch eine Wissenschaft, die in der Geologie hilft. Und deswegen ist das in Deutschland kombiniert. Das muss aber nicht so sein. Ja? Also Fossilien, um die es hier geht, kann man ja betrachten als Steine, ja, oder als ehemalige Lebewesen. Und der eine Ansatz kommt eben von der Geologie, der andere kommt von der Biologie. Und ich zum Beispiel selber bin am Fachbereich Biowissenschaften in Frankfurt und vertrete dort die Paläobiologie. Das heißt also, es geht um die ehemaligen Lebewesen, stärker als um sozusagen die die Versteinerungen selbst.
Aber verstehe ich das jetzt richtig? Paläontologie, gibt es das als eigenständiges Fach oder, wie Sie eben sagten, schon als Dach Biowissenschaften und da muss man es differenzieren? Oder,
also
oder
wie sieht das aus? Die Paläontologie gibt es an einigen Universitäten als eigenständiges Fach, zum Beispiel in Tübingen, in Bonn, auch an verschiedenen anderen Stellen in Frankfurt ist es integriert, zum Beispiel in die Geowissenschaften. Also man bekommt dann einen Abschluss, entweder Geologie, Paläontologie oder Geowissenschaften oder auch nur Paläontologie, je weiter man sich da spezialisiert. Aber man kann die Paläontologie nicht studieren ohne entscheidende Fächer drumherum.
Verstehe.
Und diese Fächer sind natürlich außer den Grundwissenschaften wie Mathematik, Chemie und Physik und natürlich auch Zoologie und Botanik, es ist im Wesentlichen die Geologie, kann aber auch die Mineralogie sein. Also die Fächer, die letztendlich die Gesteine beschreiben und definieren. Und auf der anderen Seite sind es dann biologische Fächer, also zum Beispiel Anatomie oder Invertebraten, Zoologie, also Wirbellose. Da gibt es jetzt eine Vielfalt an Fächern, aber es ist immer eigentlich sozusagen dieser Spannungsbogen zwischen der unbelebten Natur und der belebten Natur. Mhm. Ja. Und das wird sozusagen in der Paläontologie zusammengeführt.
Machen Sie Eignungstests?
Ja, wir haben bei Bewerbungen, aber das ist erst im Master da. Wenn sich bei uns jemand bewirbt für einen Master, allerdings in Biowissenschaften jetzt, da gibt es eine Auswahl. Ja.
Was muss man mitbringen, um das zu machen, auch beruflich nachher? Also welche Talente sollte man da mitbringen? Abgesehen von der Neugierde, das unterstelle ich jetzt mal, dass man das mitbringen sollte auf jeden Fall.
Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich Spaß an Geländearbeit, denn dieses Fach kann man zwar auch betreiben, indem man nur Museumssammlungen studiert, aber dadurch kommen ja keine neuen Funde zustande. Ja? Also erst müssen mal die Funde gemacht werden, um dann auch dann neue Erkenntnisse zu gewinnen. Also neue Funde an sich in der Paläontologie sind eine wissenschaftliche Leistung, auch wenn sie noch nicht untersucht sind. Aber diese wissenschaftliche Leistung, neue Fossilien zu entdecken, das ist ja so eine Mischung aus Planung und Zufall und Glück. Ja? Das bedeutet aber vor allem heutzutage, dass man auch in der Lage ist zu kooperieren mit vielen Kollegen eigentlich weltweit. Ja. Wir sind ja nicht mehr im Kolonialismus, wo man also in die Welt reist und dann irgendwo Fossilien aus dem Boden reißt und nach Deutschland zurückschifft, unter deutscher Führung. Ja. Das war früher mal so, aber inzwischen sind das alles Kooperationsprojekte. Das heißt, es ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um auf diesem Gebiet zu arbeiten, ist auch kommunizieren zu können. Und also eine wesentliche Voraussetzung ist eigentlich die Fähigkeit zu kooperieren und auch Kooperationen aufzubauen, auch langfristig aufzubauen. Man kann da nicht erfolgreich sein, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt 2 Wochen Zeit, ich fahre jetzt irgendwo hin und ich muss jetzt was finden. Ja,
also Egomanen sind da nicht so gut.
Nein, das wird nicht funktionieren. Ja. Also alle Projekte, die wir machen, das sind langfristig aufgebaute Projekte. Und da geht es ja auch darum, dass man dann auch die Kollegen dann einbezieht, zum Beispiel aus afrikanischen Ländern Fortbildungen macht. Wir nennen das Capacity Building. Also das heißt, das ist immer auf Gegenseitigkeit ausgerichtet. Außerdem muss man natürlich auch die Fähigkeit haben, Gelder zu beantragen, Gelder zu finden. Das ist
aber die berühmten Drittmittel.
Das ist immer in der Forschung so. Das heißt also, es ist sowohl die Planung von solchen Projekten, als auch die Durchführung, als auch das Verkaufen hinterher in Publikationen. Das ist das, was wir eigentlich tagtäglich machen. Eine solide Grundbildung in Biologie und in Naturwissenschaft ist bestimmt kein Fehler. Aber was, glaube ich, noch wichtiger ist, ist, dass man sehr früh anfängt, Projekte durchzuführen, um dann auch das, was man lernt, anzuwenden. Ja, denn theoretisches Wissen ist natürlich extrem wichtig, aber noch viel wichtiger ist eigentlich die praktische Umsetzung. Ja.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Fach in der Schule fast gar nicht vorkommt.
In einem Bundesland gab es das Fach Geologie in der Schule, es war Baden-Württemberg, das aber inzwischen abgeschafft, war das einzige Bundesland. Das ist jetzt integriert in die Geografie wahrscheinlich. Also es gibt es gibt durchaus Ansätze, paläobiologische Themen auch im Unterricht zu behandeln, aber die Vielfalt der Paläontologie, und das reicht ja von Mikroorganismen bis zu Menschen, ist natürlich so groß, dass man das erst, glaube ich, im Laufe des Studiums merkt, ja, was da eigentlich angeboten wird.
Gibt es bei diesem Fach oder bei Ihrem Fach die klassische Aufteilung in Bachelor und Master und dann eventuell Promotion? Gibt es das oder sagt man, der BA, also 6-Semester-Studium, bringt gar nichts?
Also der Bachelor ist ja meistens so eine Art Grundstudium, wo auch jetzt nicht so sehr eine Spezialisierung stattfindet, also Bachelor in Geowissenschaften oder Bachelor in Biowissenschaften. Man kann natürlich die Bachelorarbeit dann schon eher in diese Richtung ausrichten, aber unser Fach ist im Wesentlichen ja ein wissenschaftliches Fach und da ist eigentlich für die langfristige Beschäftigung ist dann die Promotion die Voraussetzung.
Ja. Das heißt, man macht ein BA auf jeden Fall?
Also Bachelor fängt man an, dann ein Master und dann geht man in eine Promotion. Und letztendlich ist das die Voraussetzung, ja nicht nur um wissenschaftlich zu arbeiten, sondern auch um überhaupt Geld beantragen zu können dann für die wissenschaftliche Arbeit. Also unsere Doktoranden sind so zwischen 25 und 30, würde ich sagen. Ja. Kommt dann drauf an, ein bisschen, wie lange die Doktorarbeit dauert. Da ist ja meistens Geländearbeit damit verbunden. Da muss man dann durchaus auch mal ein paar Monate ins Gelände gehen. Aber ich denke, wir machen keine Doktorarbeiten, die länger als 2 oder 3 Jahre dauern. Weil wir einfach glauben, dass es wichtig ist, dass man relativ früh auch dann selbstständig wissenschaftlich arbeiten kann.
Nach der Promotion könnte man Professor werden?
Na, nach der Promotion macht man meistens erstmal ein sogenanntes Postdoc. Ja. Das ist also dann eine wissenschaftliche Arbeit oder wissenschaftliche Projekte, die dann möglicherweise nicht da stattfinden, wo man studiert hat oder auch am besten nicht da stattfinden, sondern da geht man eigentlich in die ganze Welt an befreundete Institute, ja, arbeitet da 2, 3 Jahre in Projekten und dann ist man sozusagen auf dieser Schiene in eine wissenschaftliche Laufbahn. Um dann wirklich als möglicherweise Professor tätig zu sein, muss man natürlich dann in Deutschland jedenfalls immer noch die Habilitation Voraussetzung, also noch eine weitere.
Nochmal eine richtige Forschungsarbeit.
Richtige Forschungsarbeit. Also in anderen Ländern und auch zunehmend in Deutschland ist aber so, dass es im Wesentlichen darum geht, wie viel man publiziert. Also Publikationen, das sind wissenschaftliche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Ja, und da gibt es eben auch sehr hochrangige Fachzeitschriften, wo es gar nicht so einfach ist, da eine Arbeit unterzubringen. Und letztendlich geht es um die Publikationsleistung, denn man kann ja ewig vor sich hin forschen, wenn man nichts aufschreibt, dann hat eigentlich keiner was davon. Letztendlich sind die Publikationen das, was aus dieser Forschung herauskommt. Aber es gibt natürlich andere Bereiche, in die man gehen kann, also in unserem Fach hauptsächlich in die Museen, ja, also Museumsarbeit. Man sollte für alles einen Doktor haben, weil sonst kann man nicht wirklich selbstständig wissenschaftlich arbeiten.
Ja. Und wenn man in Museen geht, heißt das zum Beispiel, ich gehe ins Senckenberg-Museum, die zum Beispiel eine Sammlung haben, eine ganz berühmte.
Genau, also ist.
Und ich pflege diese Sammlung, baue die weiter aus und erforsche die nochmal vielleicht.
Also, wenn ich für eine Sammlung zuständig bin als Kurator, dann gucke ich natürlich auch, dass die Sammlung richtig beschriftet ist und dass sie in Ordnung ist. Aber gut, ich kann sie auch erweitern und so. Aber das eigentliche Ziel ist dann, dass ich einen Forschungsschwerpunkt aufbaue, praktisch der diese Sammlung mit einbezieht, aber die eigene Sammlung wird nie ausreichen. Ja. Man wird immer Vergleichssammlungen auf der ganzen Welt brauchen. Das heißt also, man arbeitet eigentlich nicht so sehr an einer Spezialsammlung, sondern über ein bestimmtes Thema. Ja. Also man hat eine Fragestellung, also meinetwegen, wie bei mir jetzt zum Beispiel, wann sind die Menschen entstanden? Ja. Wo haben sie gelebt? Wie sind sie dann expandiert aus Afrika heraus? Welche ökologischen Umstände waren da? Also das heißt, es ist eigentlich so eher eine größere Fragestellung. Man kann aber auch zum Beispiel arbeiten über die Frage, wie haben sich Riffe gebildet, ja, in der Erdgeschichte? Ja, es gibt verschiedene Riffbildner zum Beispiel. Das ist ein Thema in der Paläontologie. Also das können Riffe sein aus Korallen, aber auch Schwämme haben schon Riffe gebildet in der Erdgeschichte. Auch Muscheln haben Riffe gebildet. Das heißt, solche Fragen, die sich darauf beziehen, wie früher mal eine Landschaft oder ein Meer ausgesehen hat, ja, Lebensräume. Und in Museen kann man das natürlich dann auch vermitteln. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die Vermittlung dieser Ergebnisse an die Öffentlichkeit.
Also man kann Ausstellungen strukturieren, organisieren, als Kurator
auftreten. Als Kurator ist man zumindest dabei gefragt, also den Inhalt dieser Ausstellung zu entwickeln. Und neben dem inhaltlichen Konzept gibt es natürlich in der Ausstellung dann ein didaktisches Konzept, das machen aber dann Museumspädagogen und dann gibt es ein gestalterisches Konzept und so. Aber man ist da in einem solchen Team drin.
Das klingt eigentlich sehr interessant.
Und es gibt aber natürlich auch gerade für die Paläontologie gibt es so ein paar Spezialgebiete auch in der Industrie. Also zum Beispiel die Mikropaläontologie, ja, das ist also die Wissenschaft von Mikroorganismen, ja, die zum Beispiel in der Ölindustrie eine Rolle spielen. Das ist ein spezieller Arbeitsbereich. Das sind dann Spezialisten, die wissen ganz genau, welche Mikroorganismen in welcher Zeit auftreten und was das bedeutet. Also ob da jetzt Öl kommt oder ob da kein Öl kommt. Und das ist wichtig, zum Beispiel bei einer Bohrung, wo man bohrt, Gesteine untersucht und dann sagt, okay, wir bohren jetzt entweder weiter oder nicht. Ja, das ist ja sehr teuer, so eine Bohrung. Das heißt, also die Mikropaläontologen, die entscheiden dann, ob die Bohrung weitergeführt wird oder nicht oder wo gebohrt wird. Und also auch fossile Pollen zum Beispiel kann man untersuchen, um Klimarekonstruktionen zu machen. Also es gibt Spezialanwendungen sozusagen im gesamten Spektrum der Organismen, ja, von den Mikroorganismen bis zum Mensch.
Das war jetzt ein richtiger Job in der Industrie, wahrscheinlich auch gut bezahlt, kann ich mir vorstellen, wenn man den Ölfirmen dabei hilft, gezielt zu bohren.
Also, wenn man einen solchen Mikropaläontologen-Job in der Ölindustrie hat, dann ist man sehr gut bezahlt.
Wie sieht es aus bei dem ganzen Thema Klimawandel und Rekonstruktion des Klimas?
Klimarekonstruktionen, die durchgeführt werden aufgrund von Fossilien oder von fossilen oder erdgeschichtlichen Zusammenhängen, da sind immer Paläontologen beteiligt. Und zwar deswegen, weil man eben als Klimaanzeiger man hat ja kein Thermometer, was man in den Stein reinsteckt. Und dann steht dann drauf, das war so und so Temperatur. Sondern man muss das machen, zum Beispiel über die Vegetation. Also, dass man sagt, was war denn da für eine Vegetation? Und das kann man aus Pollen schließen, aus fossilen Pollen oder aus fossilen Blättern. Und dann sagt man, okay, und das lässt dann auf eine bestimmte Temperatur schließen. Ja? Oder man schaut die Zusammensetzung von bestimmten fossilen Tiergruppen an. Also wenn man 7 verschiedene Krokodilarten findet, ja, so wie zum Beispiel in der Gruppe Messel, ja, dann weiß man, das war ein tropisches Klima. Und gerade für Klimarekonstruktion ist die Paläontologie unerlässlich. Und dann ist ein weiterer Zusammenhang, ist natürlich Konstruktion von Lebewesen und Funktion, also so funktionelle Fragen, zum Beispiel Zähne. Ja? Ja. Wie funktionieren Zähne? Was haben diese Tiere gegessen? Oder ja, welche Nahrung stand damals zur Verfügung? Und das berührt dann auch den Bereich, zum Beispiel beim Menschen. Und da arbeiten wir auch drüber, also in unserer Gruppe. Ja. Wie hat sich denn unsere Nahrung verändert in den letzten 10.000 Jahren? Denn wir nehmen heute ja seltsame Dinge zu uns, ja, überwiegend Kohlenhydrate, was eigentlich sehr schädlich ist. Ja. Und wir untersuchen dann zum Beispiel, wenn wir jetzt frühere Menschen anschauen, wir können das ziemlich gut ablesen, dass da eben nicht nur mehr Karies auftritt, sondern dass es auch Fehlstellungen heute bei den Zähnen gibt und so weiter. Wir kooperieren da auch mit Zahnärzten. Also das ist so die funktionelle Schiene, in die das dann auch gehen kann.
Können Sie sagen, eigentlich im Rückblick, was Ihr schönster Fund gewesen ist?
Also mein schönster, gut, es gibt den schönsten und den schönsten.
Ja. Okay, also den schönsten und den noch schöneren.
Also gut, mein schönster Fund war, da war ich aber noch sehr klein, als ich gewusst habe, intuitiv, da muss ich aber, weiß ich, ob ich da schon in der Schule war, weiß ich nicht, aber da habe ich einen Fels gesehen und da habe ich gewusst, da ist ein Riesenammonit drin. Ja, ich hatte so das Gefühl, ich hatte da schon so das Bild vor mir und ich habe das aber im Hammer nicht aufbekommen. Ja, ich musste da Hilfe holen, um das aufzuschlagen. Okay, auf jeden Fall, da war der Ammonit drin, den habe ich bis heute. Das war natürlich mein schönster Fund, ja, aber mein erfolgreichster war ein Unterkiefer eines Urmenschen, bis heute eines der ältesten überhaupt jemals gefundenen Reste von Urmenschen, 2,5 Millionen Jahre alt aus Südostafrika. Und das war deswegen so wichtig, dieser Fund, weil wir schon 10 Jahre gearbeitet hatten in dem Gebiet, ja, in einem Gebiet zwischen dem südlichen und dem östlichen Afrika, wo keinerlei Urmenschenfunde vorher waren, ja, und wo aber klar war, die müssen irgendwo sein. Und wir haben das als Korridor definiert zwischen dem südlichen und dem östlichen Afrika, ja. Und wir haben 10 Jahre da gearbeitet. Und also nach 9 Jahren haben die Kollegen gesagt, so, das ist überhaupt kein Menschenkorridor, das ist ein Elefantenkorridor, ein Giraffenkorridor und was wir sonst alles gefunden haben, ein Antilopenkorridor. Und deswegen war es sehr gut, dass nach 10 Jahren dann schließlich auch ein Mensch da kam, ein fossiler Mensch, der gezeigt hat, dass wir auf dem richtigen Weg waren.
Schöne Geschichte. Und ich bedanke mich für das Gespräch.
Gern geschehen.